Deutschland ist ein rohstoffarmes Land, heißt es oft. Die Industrie muss fast alles importieren, was sie braucht. Lange Zeit hat es gut funktioniert. Klar, es gab mal eine Ölkrise. Erinnert sich noch jemand? Fahrverbot an den Adventssonntagen des Jahres 1973. Heute unvorstellbar, ebenso wie das damalige Tempolimit, 100 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn. Aber dann wurde einfach mehr Öl gefördert und die Krise war schnell vorbei. Heute wollen wir ja am liebsten weg vom Erdöl, um das Klima und die Umwelt zu schonen. Elektroantriebe ersetzen Verbrennungsmotoren. Wir nutzen immer mehr regenerative Energien statt Kohlestrom, LED-Leuchten statt Glühbirnen. Das ist gut so. Aber die innovativen Technologien brauchen ganz andere Rohstoffe als früher. Das bedeutet neue Abhängigkeiten und die Gefahr, dass auch diese Materialien knapp werden.
Rohstoffknappheit. Werden die Umwelttechnologien ausgebremst? Eine Sendung von Helmut Nordwig.
Seltene Erden, da habe ich einen starken Anstieg.
Kobalt ist in der Tat eines der Rohstoffe, wo unsere Warnlampen ganz stark leuchten.
Es ist ganz wichtig, dass auch Lithium in Zukunft stärker und besser zurückgewonnen wird.
Dann braucht man eben für Zwischenspeicher Vanadium-Redox-Batterien. Und auch Vanadium ist ein Rohstoff, der in diese erhöhte Risikogruppe hineinfällt.
Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Menschheit. Seit Jahrtausenden hat sie einfach aus dem Boden geholt, was sie gebraucht hat. Lehm und Ton für steinzeitliche Gefäße, dann Kupfer und Zinn für das erste brauchbare Metall, die Bronze. Gold, Silber, Eisenerz, Kohle, Erdöl. Unsere gesamte kulturelle und technische Entwicklung war stets auch von Rohstoffen abhängig. Und seit dem 19. Jahrhundert sogar die Ernährung der immer zahlreicher werdenden Menschen. Denn auch Pflanzen brauchen einen endlichen Rohstoff, um zu wachsen, Phosphor. Er wird in der Umwelt zwar nicht für Hightech-Anwendungen gebraucht, aber ohne Essen geht es eben auch nicht.
Wie lange Phosphor auf der Erde noch zur Verfügung steht, wir gehen zwischen 100 und 300 Jahren aus, wobei der Preis im Laufe der Zeit deutlich ansteigen wird. Das haben wir gesehen, in den letzten 50 Jahren hat sich der Preis schon verdreifacht.
Ulrich Bartmann vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Rostock-Warnemünde macht das Sorgen. Denn Phosphor führen Landwirte als Dünger zu, doch der Vorrat ist begrenzt. Auch wenn er noch mindestens 100 Jahre reichen wird, wenn wir so weitermachen wie bisher. Eine lange Zeit eigentlich.
Das ist richtig, wenn man in den Zeitskalen von Legislaturperioden denkt. Wenn man in Generationen denkt, sind das 3, 4 Generationen. Das ist dann nicht mehr so lang. Und wenn man über die nachhaltige Versorgung der Weltbevölkerung zum Beispiel mit Nahrung nachdenkt, sollte man langfristig denken und nicht nach einigen Generationen aufhören.
Ulrich Bartmann koordiniert ein Forschungsprogramm, das sich ganz dem Phosphor verschrieben hat. Die Kernfrage: Wie gelingt es, ihn effektiver zu nutzen? Wir gehen nämlich sehr großzügig mit ihm um. Phosphor wird in Bergwerken abgebaut, 3/4 davon in Marokko, dann zu Kunstdünger verarbeitet oder Viehfutter zugesetzt. Bisher ist das eine Einbahnstraße.
Die Pflanzen und Tiere hinterlassen Endprodukte, das ist Gülle, das sind aber auch Gärreste oder einfach Pflanzenabfälle. Und viel von dem Phosphor gelangt dann über die Böden in die Bäche und Flüsse und letztendlich im Meer und bleibt dort dann liegen im mariden Sediment, also am Meeresboden. Anders als beim Stickstoff gibt es so gut wie keinen Rückführkreislauf.
Vom Vorrat in Marokko über den Dünger auf dem Feld bis zum Sediment im Meer. Das ist der Weg des Phosphors heute. Und so ist es auch bei den Rohstoffen, die wir für technische Zwecke nutzen. Sie werden in Bergwerken abgebaut, stecken eine Weile in Produkten und haben irgendwann ausgedient. Dann landen sie auf Mülldeponien, werden ins Meer gespült oder in die Atmosphäre geblasen. So, als hätten wir Vorräte für ewige Zeiten. Beim Phosphor reichen sie tatsächlich noch relativ lang. Aber Wissenschaftler versuchen schon jetzt, diesen Zeitraum noch weiter auszudehnen. Zum Beispiel mit neuen Methoden, um tierische Exkremente wieder auf die Felder zu bringen. Nämlich nicht als stinkende Gülle, die womöglich auch noch mit Antibiotika aus der Tiermast verunreinigt ist. Diesen geruchsintensiven Anteil können Landwirte zu Biogas vergären. Was übrig bleibt, besteht zu einem großen Teil aus Phosphor.
Und man kann dann trocknen und aufreinigen und hat dann ein Pulver, was wie normaler Dünger aufgebracht werden kann. Man wird immer Dünger von außen dazu kaufen und einsetzen müssen. Aber eine erhebliche Reduzierung ist sicher gegeben. Also ich rechne mit vielleicht sogar über 50%, die man da einsparen kann.
Auf ähnliche Weise ist es auch möglich, Klärschlamm als Dünger zu nutzen, also den Rückstand, der in Kläranlagen anfällt. In ihm sind ebenfalls Verunreinigungen enthalten, vor allem Schwermetalle, die erst herausgeholt werden müssen, bevor der wertvolle Phosphor wieder auf die Felder kann. Das ist aufwendig und teuer und deshalb wird aufbereiteter Klärschlamm nicht überall als Dünger verwendet. Wissenschaftler entwickeln aber auch Pflanzen, zum Beispiel Kartoffelsorten, die viel weniger Phosphor brauchen als bisher. Mit all diesen Methoden könnte die Landwirtschaft die Vorräte an Phosphor noch auf einige hundert Jahre strecken. Dann aber wird es nur noch im Meer Lagerstätten geben, vor Namibia oder Neuseeland zum Beispiel. Alle Rohstoffe, die Menschen aus dem Boden gewinnen, sind endlich. Zuerst wird es immer teurer, sie zu fördern, zum Beispiel, weil man weiter und weiter in den Berg hineingraben muss, um noch die letzten Reste herauszuholen oder immer tiefer ins Meer hinabtauchen. Und irgendwann sind dann auch diese Vorräte zu Ende. Wenn wir Rohstoffe nutzen, bedeutet das auch, wir verteilen sie aus wenigen Quellen nahezu gleichmäßig über die ganze Erde. Phosphor zum Beispiel, in den Bergen Marokkos liegt er fast rein und konzentriert vor. Dann aber wird er auf die Felder weltweit verstreut und gelangt letztlich stark verdünnt in die Ozeane. Bei den Materialien für Umwelttechnologien ist das nicht anders. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, diesen Weg auf der Einbahnstraße wenigstens aufzuhalten: effektive Nutzung und Recycling. Bei Phosphor ist noch Zeit, solche Konzepte zu entwickeln. Bei anderen Rohstoffen ist es fast schon zu spät dafür.
Das ist zweifellos so, dass zum Beispiel bei Kobalt oder Lithium oder auch bestimmten seltenen Erden im weltweiten Maßstab nach einem Green Economy Szenario die Bedarfe nach diesen speziellen Technologiemetallen die heutige globale Minenförderung deutlich, zum Teil mehrfach, übersteigen werden.
Sagt Matthias Buchert, der beim Öko-Institut in Darmstadt für das Thema Ressourcen zuständig ist. Gerade die sogenannten Technologiemetalle werden zurzeit besonders fein über die Erde verteilt. Sie stecken in jedem Windrad und Elektroroller, in jedem Mobiltelefon und Computer. Ohne Kobalt und Lithium gibt es keine Akkus für E-Autos oder Notebooks, ohne seltene Erden keine Elektromotoren, keine Generatoren für die Windkraft. Es sind also zwei wesentliche Trends, die bewirken, dass bestimmte Metalle knapp werden könnten: die Digitalisierung und die Energiewende. Green Economy nennt sie das Öko-Institut in einer Studie, die es Anfang 2019 im Auftrag des Umweltbundesamts veröffentlicht hat.
Und da kann man sagen, dass, so wie es im Moment aussieht, insbesondere Rohstoffe, die mit Lithium-Ionen-Batterien zu tun haben, starke Zuwächse erfahren werden. Das sehen wir jetzt auch schon, also Lithium selbst, aber auch Kobalt und Nickel.
Das macht nicht nur dem Umweltbundesamt Sorgen, sondern auch einer weiteren Bundesbehörde, der Deutschen Rohstoffagentur. Sie veröffentlicht regelmäßig die sogenannten Rohstoffinformationen, ein Service für die Industrie. Seit Jahrzehnten führen die Fachleute dort eine Datenbank darüber, welche Rohstoffe in ausreichender Menge vorhanden sind und welche knapp werden könnten. Und da zeigt sich, gefährdet ist nicht nur die Versorgung mit Materialien für Lithium-Ionen-Batterien, sondern auch mit solchen, von denen das kaum einer vermutet. Peter Buchholz, Leiter der Rohstoffagentur.
Das sind von den rund 80 untersuchten Rohstoffen rund die Hälfte, die in dieses erhöhte Risiko fallen. Und das sind beispielhaft Hartmetalle, die für den Maschinenbau wichtig sind, wie Wolfram, Vanadium, Niob oder auch Kobalt. Das sind Elektronikmetalle wie Gallium, Wismut, Germanium, Indium, Silizium oder auch die seltenen Erden. Das ist in der Bauindustrie und für den Leichtbau auch das Aluminium, Metall, der Stahl, aber auch Metall wie Magnesium, die in diese Risikogruppe fallen.
Eines sei hier aber klargestellt, es ist nicht so, dass schon morgen absehbar kein Aluminium oder Stahl mehr verfügbar ist. Weltweit gibt es mehr als genug davon und bisher wurde die Industrie bei uns auch immer beliefert. Trotzdem gehören auch solche häufig verwendeten Rohstoffe nach Einschätzung der Bundesagentur in die Gruppe mit hohem Risiko. Aus zwei Gründen hat die Behörde diese Materialien so eingestuft.
Wir machen das ganz einfach, indem wir einmal das Länderrisiko der Rohstoffproduktion bewerten. Das sind die Länderrisiken der Weltbank, die wir uns da im Wesentlichen zu eigen machen. Und auf der anderen Seite die Marktkonzentration, also wie viele Anbieter gibt es auf dem Markt tatsächlich. Sobald die Marktkonzentration sehr hoch ist, dann fällt das in die Risikogruppe 3.
Sprich in die Gruppe mit hohem Risiko. Die Gefahr ist zwar nicht akut, aber es kann eben doch Versorgungsengpässe geben, wenn ein als riskant eingestuftes Land plötzlich nicht mehr liefert und wenn diese Lücke dann nicht durch andere Anbieter geschlossen werden kann. Ein Beispiel hat es Anfang der 2010er Jahre gegeben. China verfügt über einen Großteil der sogenannten seltenen Erdmetalle weltweit und hat damals die Lieferungen ins Ausland kurzerhand stark eingeschränkt. Das war nur vorübergehend so, ein Warnschuss. Aber auch 2018/19, während des Handelsstreits mit den USA, hat China immer wieder angedeutet, dass die Versorgung mit seltenen Erden jederzeit wieder unterbrochen werden könnte. Selbst wenn ein solcher Rohstoff im Prinzip ausreichend vorhanden ist, muss die Industrie sich also Gedanken darüber machen, wie sie einer zu großen Abhängigkeit möglichst entkommen kann. Für besonders gefährdet hält die Rohstoffagentur die Versorgung mit Kobalt. 60% dieses Metalls werden in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. Und dieser Staat nennt sich nur auf dem Papier demokratisch. Rechtssicherheit gibt es nicht. Lieferverträge können daher von einem Tag auf den anderen Makulatur sein. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren deutlich verschärfen, weil es immer mehr Elektrofahrzeuge gibt. 2017 hat allein die Autoindustrie weltweit mehr als 50.000 Tonnen Kobalt für die Antriebsbatterien gebraucht. In den nächsten Jahren wird der Bedarf deutlich ansteigen.
Und wenn wir in unserem Kobalt-Szenario die Produktionszahlen mal vergleichen, liegen wir heute bei einem Stand von etwa 110.000 Tonnen weltweite Kobaltproduktion, sodass man sich schon die Frage stellen muss, wo kommt das ganze Kobalt dann eigentlich her? Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Lieferquellen, aber hier wird in Zukunft die Demokratische Republik Kongo eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Denn nur dort ist es möglich, die Förderung so kurzfristig deutlich zu steigern, berichtet Peter Buchholz. Allerdings häufig unter äußerst fragwürdigen sozialen Bedingungen. Kinderarbeit ist im Kongo an der Tagesordnung, auch im Bergbau.
Das ist ein quasi ungeregelter Kleinbergbau, wo eben die Menschen vor Ort in ungesicherten Gruben Kobalt abbauen und das dem Markt auch zur Verfügung stellen. Deswegen besteht die Herausforderung auch für die deutsche Industrie darin, natürlich zu sehen, dass wenn man Rohstoffe aus dem Kongo bezieht, dass wenn von kommerziellen Anbietern eben erfolgt, die im Großmaßstab eben Bergbau nach internationalen Standards durchführen.
Wissenschaftler arbeiten auch an anderen Strategien, um die Abhängigkeit vom Kongo zu verringern. So wollen sie zugleich einer anderen drohenden Knappheit begegnen, nämlich der von Lithium. Dieses Leichtmetall wird vor allem aus einigen Salzseen in Südamerika gewonnen. Und weil der Bedarf stark steigt, nehmen zum Beispiel Bolivien und Chile auch massive Umweltschäden in Kauf, die durch den Abbau entstehen. Trotzdem nimmt die Produktion deutlich zu.
Bei Lithium werden im Moment so massiv die Kapazitäten weltweit ausgebaut, dass wir keinen Versorgungsengpass bis Mitte des nächsten Jahrzehnts sehen.
Das ist aber nicht mehr lange hin. Höchste Zeit also, sich am Beispiel von Kobalt und Lithium mit den Alternativen zu befassen, die uns weniger abhängig von kritischen Rohstoffen machen sollen. Genau wie bei Phosphor geht es zum Beispiel um effektivere Nutzung und ein wirksames Recycling.
Erste Strategie: weniger Kobalt und Lithium verwenden und Alternativen suchen.
Ein Lithium-Ionen-Akku besteht, grob gesagt, aus zwei Teilen, zwischen denen Strom fließt. Eine dieser Komponenten besteht aus Lithium, die andere aus einem Teil Nickel, einem Teil Mangan und genauso viel Kobalt. Doch schon bei der nächsten Generation von Batterien soll der Kobaltanteil nicht mehr ein Drittel betragen, sondern nur noch ein Zehntel. Nickel wird dabei Kobalt weitgehend ersetzen. Die Nickelvorräte reichen noch wesentlich länger und außerdem kommt das Metall in Ländern vor, die weniger problematisch sind als der Kongo, in Indonesien, den Philippinen, Kanada. Trotzdem ist es wohl nur eine Übergangslösung, sagt Maximilian Fichtner. Er ist Professor am Helmholtz-Institut in Ulm, an dem Wissenschaftler über die Batterien der Zukunft forschen.
Daimler hat schon vor 2 Jahren gesagt, vom Management her, raus aus Kobalt. Volkswagen hat jetzt im Januar verkündet, raus aus Kobalt, raus aus Nickel. Das heißt aber auch mittel- bis langfristig einen kompletten Technologiewechsel.
Genau den bereiten die Forschenden vor. Sie sprechen von der Post-Lithium-Ära. Wobei es ihnen nicht nur darum geht, Lithium loszuwerden, sondern um ganz neue Batterien, die eines Tages die Lithium-Ionenzellen ablösen könnten. Für bestimmte Anwendungen haben sie schon einen wichtigen Schritt geschafft. Sie können Lithium durch Natrium ersetzen, das leicht aus Kochsalz hergestellt werden kann.
Natrium-Ionen-Batterien sind sehr gut am Laufen eigentlich schon. Die sind praktisch schon fast auf dem Markt. Allerdings werden die sich eher für den stationären Bereich eignen, weniger für Fahrzeuge. Für Fahrzeuge sind die Ansprüche extrem hoch. Und da sehe ich im Augenblick zur gegenwärtigen Technologie noch keine, die in allen Punkten konkurrenzfähig wäre.
Trotzdem, als Energiespeicher für regenerativen Strom kommen Natrium-Ionen-Batterien durchaus in Frage. Auch an Batterien mit Magnesium und Schwefel arbeiten die Forschenden. Aus Sicht des Ulmer Experten Maximilian Fichtner hat diese Kombination einen großen Vorteil.
Magnesium kommt überall auf der Erde vor. Wir haben es hier auf der Schwäbischen Alb praktisch zur Hälfte im Gestein. Wir bräuchten nur hinterm Haus zu graben, während Lithium nur in ein paar Salzseen in Südamerika vorkommt. Schwefel bekommen Sie im Megatonnenmaßstab praktisch umsonst bei Entschwefelungsanlagen. Sie brauchen Kohlenstoff, viel mehr brauchen Sie nicht. Das Problem im Augenblick bei der Magnesium-Schwefel-Batterie ist, sie hat noch nicht die Lebensdauer, die wir uns von ihr erhoffen. Und sie hat noch nicht den Wirkungsgrad.
Aber das war vor ein paar Jahren auch bei der Lithium-Ionen-Batterie noch so. Und vielleicht lohnt es sich ja auch für andere Rohstoffe, sie hinter dem Haus zu suchen.
Zweite Strategie: heimische Rohstoffe nutzen und Bergbau betreiben.
Der Bergbau ist hierzulande praktisch verschwunden und nur noch als Braunkohletagebau sichtbar, der die Landschaft zerstört. Ein Irrweg findet Martin Berthau, Chemiker an der TU Bergakademie Freiberg in Sachsen.
Ich denke, man ist hier moralisch, ethisch nicht ganz ehrlich und aufrichtig. Man will also auf einer Seite die Welt retten, wir machen jetzt also Lithiumautos und schiebt das Problem der Förderung der Rohstoffe, die man für die Batterien braucht, dann in andere Länder ab und sagt dann, das ist aber nicht in Ordnung, was sie da treiben. Letzten Endes befeuern wir aber diese Umstände, indem wir diese Rohstoffe dort kaufen, über die Preispolitik ebenso und auch darüber, dass wir uns auch letzten Endes zu fein sind, inländischen Bergbau zu treiben.
Freiberg liegt im Erzgebirge und Bergbau hat hier Tradition. Dort, wie auch an vielen anderen Stellen in Deutschland, gäbe es eigentlich alles, was das Herz der Technologen begehrt. Kobalt, Nickel und auch die Metalle der seltenen Erden. Sogar Lithiumvorkommen gibt es in Sachsen.
Das ist eine der größten silikatischen Lithiumlagerstätten der Welt. Also wir haben einen richtig großen Schatz. Aber die Hürden letzten Endes, bis man zum Bergbau tatsächlich kommt, die sind eben sehr hoch. Und es wird sehr viel immer unter Investmentgesichtspunkten gehandelt. Die Nachhaltigkeit, die man anstrebt, fällt am meisten ein bisschen hinten runter. Und wir müssen uns letzten Endes auch der inländischen Schätze bewusst werden, die wir haben, der Bodenschätze. Wir müssen auch eine andere Einstellung zum Bergbau gewinnen wieder. Bergbau ist ja nicht per se was Schlechtes, sondern die Frage ist einfach, wie betreibe ich den Bergbau?
Das ist auch ohne große Eingriffe in die Landschaft möglich. Von modernen Bergwerken sieht und hört man oft nicht mehr als die Zufahrtsstraßen, die weit unter Tage enden. Das könnte Vorbild sein für Länder, auf die wir gerne mit dem Finger zeigen, findet Martin Berthau. Wie viel von den Metallen für grüne Technologien hierzulande gefördert werden könnten, das wird aber gerade erst untersucht. Bergbau in Deutschland ist also, wenn überhaupt, eher eine Option für übermorgen. Deshalb ist eine weitere Alternative unabdingbar.
Dritte Strategie: Wertvolle Rohstoffe einsammeln und wiederverwerten.
Recycling könnte den Bedarf an Rohstoffen aus dem Ausland drastisch reduzieren, theoretisch sogar fast auf null. Denn im Prinzip lassen sich gerade Metalle bestens wiedergewinnen. Technisch ist das nicht immer einfach, vor allem bei Lithium nicht. Aber es gibt bereits Anlagen, die Kobalt und Nickel wiedergewinnen können, auch aus den Batterien von Elektrofahrzeugen. Allerdings sind solche Firmen kaum ausgelastet, weil diese Autos noch nicht lange genug auf dem Markt sind. Die Akkus von E-Fahrzeugen sind aber gar nicht das Problem, sagt Matthias Buchert vom Öko-Institut.
Es hakt gegenwärtig an den ganz normalen Gerätebatterien, die wir also im Laptop haben oder in anderen Geräten. Da kommt europaweit noch viel zu wenig zurück. Die landen teilweise in Hausmülltonnen. Zum Teil gibt es da große Defizite, aber bei den Elektroschrottaufbereitern, die diese Batterien nicht ambitioniert genug entnehmen. Also es liegt hier an der Sammlung und Entnahme.
Nicht einmal die Hälfte der Batterien und Akkus werden in Europa bisher recycelt. Dabei ist jedes Gramm Kobalt, Nickel oder Lithium, das auf dem Hausmüll landet, unwiderruflich für den Materialkreislauf verloren. Ein weiterer Schwachpunkt ist für Martin Berthau von der TU Freiberg, dass bisher Bergbau und Recycling viel zu wenig verzahnt sind. Für ihn als Chemiker kommt es nämlich nicht darauf an, ob beispielsweise Kobalt aus dem Kongo kommt oder aus einem alten Akku. Wichtig ist, was damit passiert. Doch die Stoffströme, wie Fachleute das nennen, sind bisher feinsäuberlich getrennt, denn Recyclingmaterial gilt oft als minderwertig. Das muss sich ändern, findet er.
Dann haben wir tatsächlich ein Riesenpotenzial mit den hier vorhandenen Rohstoffen. Das sind also die Primärrohstoffe, die wir hier fördern können in Europa, die Sekundärrohstoffe, die im Kreislauf unterwegs sind. Und wenn man es ganz weit treiben möchte, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht sogar noch alte Halden wieder auffährt. Das geht in manchen Fällen, das ist durchaus sinnvoll. Ich denke da an die Phosphorofenschlacken aus der Düngemittelproduktion. Dort haben wir selten Erdgehalte in den Schlacken, mit denen können wir die Welt mindestens 10 Jahre lang mit seltenen Erden versorgen. Das heißt, wir sind gar kein rohstoffarmes Land, wie wir uns gerne selber immer einreden. Wir machen zu wenig aus dem, was wir haben.
Was also tun, um der drohenden Rohstoffknappheit zu begegnen? Möglichkeiten gibt es, wie das Beispiel der Lithium-Ionen-Akkus zeigt. Zum einen auf alternative Materialien umsteigen, auf Substanzen, die weniger knapp sind. Dann die Rohstoffe nutzen, die wir selbst im Land haben, auch durch umweltverträglichen Bergbau. Und drittens wiederverwerten, was wir an wertvollen Stoffen brauchen. Diese drei Säulen werden in der Forschung verfolgt und auch in der Industrie bereits zaghaft umgesetzt. Ob all das aber ausreicht, um mit den begrenzten Vorräten auf der Erde trotzdem wirksamen Klimaschutz und langfristig auch die Ernährung der Menschheit hinzubekommen? Die Nagelprobe dafür wird zunächst das Element Kobalt werden. Es dürfte nach allen Prognosen als erster Rohstoff aufgebraucht sein. Vielleicht in 30 Jahren, vielleicht auch schon in 10. Noch wird Kobalt weiterhin aus den Minen im Kongo verteilt über die ganze Welt in Milliarden von Lithium-Ionen-Akkus. Wenn dieses Metall zu Ende geht, wird sich zeigen, ob bereits Alternativen verfügbar sind. Es ist höchste Zeit, sie zu entwickeln, denn die Ressourcen der Erde sind nicht unendlich.
Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung: Rohstoffknappheit. Werden die Umwelttechnologien ausgebremst? Eine Sendung von Helmut Nordwig. Die Redaktion hatte Thomas Morawetz.